MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Sie stehen in Kirchen und Museen, aber auch vor Behörden, Schulen oder Universitäten. Irgendwann mal kommt jeder an einer Skulptur von Fritz König vorbei. Seine unverwechselbaren Werke sind schließlich auf der ganzen Welt zu finden. 1924 geboren, wird sein 100. Geburtstag mit zahlreichen Ausstellungen gefeiert. Vor allem in Landshut, wo der Künstler seinen Lebensmittelpunkt hatte. Dort sind ihm ein großes Museum in einer ehemaligen Mälzerei und ein kleines in einem Kloster gewidmet. Wir waren mal vor Ort und haben uns das Ganze mal angeschaut.
Kleine Pferdeskulpturen, kniende Paare, die sich rührend aneinander schmiegen, Figuren, die hinter Stäben gefangen sind oder unterschiedlichste Kreuzdarstellungen. Fast immer sind die Formen ganz stark zurückgenommen, auf Zylinder, Kugeln oder Quader reduziert. Die Skulpturen sind vor allem aus Bronze oder Stahl gearbeitet und haben einen eigenen, sofort wieder zu erkennenden Stil. Das ist Fritz König.
Fritz König ist der große deutsche Bildhauer der Nachkriegszeit, der klassischen Moderne bis hin zur zeitgenössischen Kunst, der im Außenraum Skulpturen gestaltet hat, in unterschiedlichen Orten, in Europa, in der ganzen Welt.
Einen einzigartigen Überblick dazu können Kunstfreunde im Fritz-König-Museum gewinnen, das Alexandra von Arnim leitet. Es ist in einer ehemaligen Mälzerei untergebracht. Deren mächtige Räume sind in den Landshuter Hofberg hineingetrieben, der den historischen Stadtkern begrenzt. In der niederbayerischen Stadt hat das Scheidungskind Fritz König schon früh seinen Lebensmittelpunkt gefunden.
Fritz König ist in jungen Jahren mit seiner Mutter von Würzburg nach Landshut übersiedelt und das ist seine Heimat. Fritz König lebte auf dem Ganselberg. Das sind ungefähr 10 Kilometer von hier. Er hat von der Heimat aus die Welt erobert und hat Landshut zum Mittelpunkt für sein Werk gemacht.
Auf dem Ganselberg ist auch Fritz Königs berühmtestes Werk entstanden. Die 8 Meter hohe und 25 Tonnen schwere Kugelskulptur, die bis 2001 vor dem World Trade Center stand. Sie hat den verheerenden Anschlag überdauert, wenngleich schwer beschädigt. Die Bilder davon gingen um die Welt. Heute steht sie als Mahnmal in New York. Auf dem Ganselberg arbeitete der Künstler bis an sein Lebensende. Sogar Pferde hat er dort gezüchtet. Immer wieder tauchen sie auch in seinen Werken auf. Zu Tieren hatte König ein besonderes Verhältnis.
Er sagt, auch in seiner Jugend und seiner Kindheit, wahrscheinlich hauptsächlich in der Kindheit, hat er auch in Tiersprache gesprochen und er fühlte sich den Tieren so zugehörig. Er hat sehr gerne Pferde gezeichnet. Das war das Tier, das ihm nahe stand.
Wichtig war Fritz König auch die religiöse Kunst. Von München bis Berlin hat er für etliche Kirchen Kunstwerke gestaltet. Es sind Werke, die die gegenständliche Welt hinter sich lassen, sie nur noch andeuten und auf andere, spirituelle Dimensionen schauen.
Es war ihm das Thema sehr wichtig, die sakrale Kunst. Das, denke ich mir, sieht man in seinen Werken, dass er einfach jemand war, der wahrscheinlich gesehen hat, was andere nicht sehen konnten. Ich denke, Spiritualität äußert sich in verschiedenen Formen und bei Fritz König sicher in seinem Gesamtwerk.
Für einen Teil seiner ausdrücklich religiösen Werke hat Fritz König eine besondere Umgebung gesucht und gefunden. In der Abtei Seligenthal in Landshut sind in 3 Räumen Skulpturen zu sehen. Etwa eine Figur des Hiob, Christus auf dem Palmesel, die Abendmahlszene und immer wieder Kreuze. Sie sind mitten im Kloster platziert, im Klausurbereich, der für die Öffentlichkeit meistens verschlossen ist.
Er hat es zu Lebzeiten eingerichtet und ihm war natürlich die Kooperation mit dem Kloster Seligenthal sehr wichtig. Das heißt also, zu bestimmten fixen Terminen, jeweils immer Samstag im Monat, können Sie sich anmelden, kann man sich anmelden und eine Führung durch Seligenthal, die Werke von Fritz König zum Thema sakraler Bereich, besuchen und ansehen.
Fritz König hat diese Einschränkungen in Kloster Seligenthal bewusst in Kauf genommen. Er wollte seine sakralen Werke vom üblichen Museums- und Ausstellungsbetrieb absondern. Überhaupt verlangt sein Werk konzentrierte Betrachter. Wer dazu bereit ist, den werden Königs Werke lange beschäftigen und innerlich bereichern. Gerade durch ihre strengen Formen, die nicht gefällig und fast spröde wirken. Museumsleiterin Alexandra von Arnim weiß um diese Herausforderung.
Man muss ganz einfach erstmal genau schauen, was bedeutet das, Ich denke, er ist ein Künstler, der das auch gerne hat. Er wollte, dass die Menschen seine Skulpturen genau anschauen, genau analysieren und seine Formensprache erlesen lernen.
Am besten gelingt das mit einem Besuch und einer Führung im Landshuter Fritz-König-Museum und in Kloster Seligenthal. Termine dafür sind auf der Internetseite des Museums zu finden. Aus Landshut, Alois Bierl für das MKR.
Seit gestern sitzen in Bonn an die 6000 Delegierte zusammen, um die nächste Weltklimakonferenz vorzubereiten, die im November in Aserbaidschan stattfinden wird. Dabei geht es auch um die Frage, wie die Wirtschaft sich den Veränderungen stellen kann. Meine Kollegin Gabi Hafner spricht darüber in der neuen Folge unseres Podcasts Einfach Leben mit einem Gast, der auf Stand der Diskussion ist bei der Entwicklung konkreter Vorschläge. Gabi, was liegt denn da auf dem Tisch?
Ja, der Club of Rome, das sind die Experten mit dem Bericht über die Grenzen des Wachstums.
Das war vor 50 Jahren.
Genau. Die haben sich die Situation heute angeschaut und konkrete Lösungsvorschläge gemacht. Mhm. Das war eine internationale Expertengruppe zusammen mit Modellierern. Das sind die Menschen, die dann rechnen können. Und die haben eben versucht zu berechnen, wie Szenarien aussehen könnten für die Zukunft und wie wir da in den grünen Bereich kommen können. Koordiniert hat das Ganze Till Kellerhoff. Der ist mein Gast.
Was sollten wir denn erreichen mit Hilfe einer umgebauten Wirtschaft?
Naja, derzeit überschreiten wir 6 von 9 definierten Grenzen unseres Planeten. Und wenn sich das ändern soll, muss auch anders gewirtschaftet werden. Das Ziel ist Wohlergehen für alle innerhalb der Grenzen unseres Planeten.
Aber es geht eben nicht nur um die ökologische Dimension, sondern es geht auch darum, dass Menschen im weitesten Sinne ein gutes Leben innerhalb dieses Systems haben. Und dazu gehören dann Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, diese Vision aufzustellen. Aber was wir auch versucht haben, ist, konkrete politische Maßnahmen zu benennen, wie man auch Schritte in die Richtung dieser Vision gehen kann.
Welche Fragen sind denn da jetzt in der Diskussion bei der Klimakonferenz?
Da geht's nicht sehr überraschend ums Geld. Konkret darum, wie ein Ausgleich geschaffen wird. Denn viele Länder, die schon stark unter Auswirkungen des Klimawandels leiden, die haben zu wenig Geld, um dagegen zu halten, sprich sich zu schützen.
Und wir dadurch ärmere Länder oft an eine Situation schieben, in der sie auswählen müssen zwischen Armutsbekämpfung und Klimaschutz. Und dementsprechend gibt es verschiedene Mechanismen, wie versucht wird, von der internationalen Staatengemeinschaft umzuschwenken und Gelder zur Verfügung zu stellen.
Welche Regelungen gibt es denn dazu schon?
Bisher zahlen manche Länder in den Loss and Damage Fund. Der muss aber noch viel besser funktionieren. Und am besten ist ja, wenn Schäden gar nicht erst entstehen oder betroffene Länder eben selber in der Lage sind, die aufzufangen. Und dazu ist nötig, ein großes Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft zu korrigieren, sagt der Koordinator Till Kellerhoff.
Das heißt, wir sehen inzwischen, dass es einen größeren Fluss von Geldern aus dem globalen Süden in reiche Industriestaaten gibt, aufgrund von Importen, aufgrund von Schuldenrückzahlungen und so weiter, als umgekehrt, dass die unfaire Situation wirklich innerhalb des Wirtschaftssystems liegt.
Also weniger finanzstarke Länder zahlen über Gebühr viel an die Reichen.
Genau, Till Kellerhoff nennt die Zahl von 50 Ländern, die mehr in Schuldenrückzahlung investieren müssen, als sie in den Klimaschutz stecken können. Das ist das Thema mit der Verschuldung schon lange als Problem erkannt, weil es auch die Entwicklung hemmt und eben jetzt Klimaschutzmaßnahmen. Die Experten haben jetzt versucht, eine Art Fahrplan aufzustellen, der als Handlungsleitfaden dienen kann für die Politik.
Was gab es daraus für wichtige Erkenntnisse?
Man darf nicht nur auf die Ökologie schauen, sondern man muss auch die Reaktionen in der Gesellschaft auf die Veränderungen mit einbeziehen.
So etwas wie die große Verunsicherung durch Krisen, die wir schon beobachten?
Genau, der Faktor Mensch. Das haben sich die Experten eben auch angeschaut, welche Rolle der spielt.
Und wir sehen, dass es eben nicht nur ökologische Tipppunkte gibt, wo das Klima destabilisiert wird und irgendwas außer Fugen gerät, sondern es auch sowas wie soziale Kipppunkte gibt, wo Menschen das Gefühl haben, überfordert zu sein, sich nicht mitgenommen zu fühlen, möglicherweise einen höheren Kosten zu tragen als andere in der Gesellschaft, sich eher sowas wie populistischen Bewegungen zuwenden.
Und was heißt das jetzt für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft und des Finanzsystems?
Ja, worauf viele lange Zeit gesetzt haben, dass sich das schon selber regulieren wird mit der Wirtschaft über den Markt, das wird nicht funktionieren.
So ein Narrativ von die Märkte werden es schon richten, nicht gelingen kann. Wir empirisch sehen, es gelingt nicht. Es ist weder so, dass es die ökologische Dimension ausreichend in Betracht nimmt, noch die soziale Dimension. Das heißt, ich glaube, diese Art des Neoliberalismus ist gescheitert.
Vielen Dank, liebe Gabi. Was die nötigen Umstellungen kosten werden und welche Gruppe dafür stärker in die Pflicht genommen werden sollte, das hören Sie heute Abend hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst um 7:15. Natürlich auch jederzeit als Podcasts, überall wo es Podcasts gibt, auf münchnerkirchenradio.de. Einfach das Stichwort einfach leben, MKR eingeben. Zeremonienmeister, Moderator, Unterhalter. Ja, so ein Hochzeitslader hat bei einer traditionellen Hochzeit eine ganze Menge Aufgaben. Während aber noch vor Jahrzehnten diese Hochzeitsmanager fast ausschließlich Männer waren, kommt immer mehr weiblicher Nachwuchs nach. Zum Beispiel Katharina Hobmeier aus Unterneukirchen im Landkreis Altötting. Sie kommt aus einer Hochzeitsladerfamilie und führt schon mal durch Eheschließungen mit 200 Gästen.
Ich bin generell nicht aufs Mic gefallen, glaube ich. Ich bin immer schon eher als Lustige und Freche eher bekannt. Und dann ist es halt beim Furki mal so dahergekommen, dass eine gesagt hat, wenn ich mal heirate, dann machst du meinen Hochzeitslader. Gleichzeitig hat dann mein Papa aufgehört und dann hat das Brautpaar gefragt, ob nicht ein paar andere da einspringen kann. Dann hat er gemeint, ja wen, dann höchstens noch Katharina. Dann hat er gesagt, Katharina, entscheiden musst das du. Aber wenn du das ausprobieren möchtest, musst du das als ein Junge machen, weil mit 30 traust du dich nicht mehr.
Und Katharina hat sich getraut. Seit fast 10 Jahren sorgt sie dafür, dass beim Tag der Tage für Brautpaar und Gäste alles funktioniert wie am Schnürchen.
Du musst einfach den ganzen Tag einfach mit dem Kopf auch da sein und schauen, was könnte jetzt als nächstes wichtig sein, damit du da einfach gut vorbauen kannst. Mit Gästen bald nur reden, ob sie irgendeine Einlage geplant haben, dass das einfach vom Zeitlichen her dann gut hinhaut. Und was ich ganz wichtig finde, ist einfach, dass man ab der Kirche bis zum Wirt einfach die Gesellschaft gut führt. Die Leute von vor der Kirche in die Kirche bringen, vielleicht nur sogar vom Weißwurstfrühstück wegspringen, dann nach der Kirche auf ein Gruppenfoto zum Organisieren und dann vom Gruppenfoto schauen, dass die zügig in die Autos gehen. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung.
Und weil es auf dem Land immer noch Hochzeiten mit sehr vielen Gästen gibt, ist die Aufgabe eher wieder im Kommen, meint die Hochzeitsladerin.
Es geht wieder in die Richtung, wo jeder sagt, auch wenn ich vielleicht gerade 150 Leute habe, ich möchte jemanden, der mir an der Hochzeit den Rücken frei hält. Der Unterhalter ist, glaube ich, nicht mehr so gefragt, aber der Organisator, der einfach schaut, der Manager, der wo da hilft, dass das Brautpaar gut feiern kann, der ist nach wie vor gefragt oder gefragter denn je, glaube ich.
Als Managerin führt Katharina Hobmeier dann charmant und einfühlsam durch den Tag, koordiniert die Tanzmusik mit den Einlagen, spricht sich mit dem Wirt ab, wann welcher Menügang serviert wird. Gut zu erkennen ist sie an der kräftigen Stimme und dem Hochzeitsladerstecken.
Ich habe halt einen Holzstecker dabei, der ist ein bisschen drechselt und hat bunte Bandel dran. Manchmal kriege ich da auch von der Braut dann ein Bandel noch dazu, das immer dann an dem Tag ohne hängt. Da steht dann immer der Name vom Brautpaar drauf und wann die geheiratet haben. Genau, und mit dem schmücke ich mich quasi den ganzen Tag mit dem Stecker und den, wenn ich hebe, dann weiß eigentlich auch jeder, auch wenn ich nicht so groß bin, dass jetzt was kommt.
In der Region bekannt ist die 30-Jährige auch als Musikerin und Sängerin. Und so unterhält sie die Hochzeitsgäste nicht nur mit ihrer Moderation, sondern auch mal mit einem Gstanzl.
Ein Hochzeitslader in Bayern kehrt dazu wir, der Radi auf Brotzeit und in die Wirtschaft das Bier.
Fröhlich und unkompliziert kümmert sich die Hochzeitsladerin oft bis tief in die Nacht darum, dass so eine traditionelle Hochzeit, wie viele sie wieder wollen, zu einem Erfolg wird. Und vielleicht genau deswegen, lacht sie, ist mit ihr als Hochzeitsladerin noch nie irgendetwas richtig schiefgegangen. Willi Witte für das MKR.
Ja, natürlich gibt's auch heute an dieser Stelle wieder einen frischen Lesetipp hier bei uns im MKR. Diese Woche hat meine Kollegin Susanne Steufmehl einen warmherzig-poetischen Krimi gelesen, der es ihr angetan hat. Worum es im Roman geht, das hören Sie jetzt in Ein Buch, dem Lesetipp, hier bei uns im MKR.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Jean-Baptiste Adamsberg konnte seinen Kollegen in der Bretagne helfen, einen ganz verzwickten Fall aufzuklären. Doch kaum zurück in Paris, zieht es ihn umgehend zurück in den Nordwesten, denn im kleinen bretonischen Ort Louviers wurde ein Wildhüter ermordet. Adamsberg lässt alles stehen und liegen, denn erst wenige Tage zuvor hatte er das Mordopfer kennengelernt und das war keine angenehme Begegnung. Der Kerl war ein ungehobelter Störenfried und Provokateur, doch warum sollte man ihn deswegen gleich umbringen? Die Kollegen in der Bretagne sind jedenfalls dankbar für die erneute Unterstützung des legendären Ermittlers. Sie weihen ihn in die Geheimnisse des kleinen Ortes ein, der zwischen Saint-Malo und Rennes liegt, unterhalb einer sagenumwobenen Burg, die einstmals im Besitz des Dichters Chateaubriand war. Fremdenführer Jocelyn Chateaubriand, möglicherweise ein Nachkomme des berühmten Schriftstellers, sieht seinem Vorfahr so ähnlich, dass er dazu verdammt ist, in der Kleidung des 18. Jahrhunderts Touristen herumzuführen. Eine Attraktion. Doch gerade er gerät schnell ins Visier der Ermittlungen, weil er im Dauerclinch mit dem Mordopfer lag und sein Messer in der Brust des Toten steckte. Und genau diese offensichtlichen Indizien überzeugen Adamsberg davon, dass er unschuldig ist. Der Wildhüter bleibt nicht das einzige Opfer. Ehe Adamsberg auch nur erste Ideen entwickeln kann, erschüttert eine Mordserie das Dorf.
Spannungsfaktor.
Die Zeit drängt, denn bald fühlt sich niemand mehr sicher. Selbst eine massive Polizeipräsenz und nächtliche Ausgangssperren können den Täter oder die Täterin nicht stoppen. Und was macht Adamsberg? Adamsberg denkt nach, antwortet auf dringliche Fragen mit seinem typischen Je ne sais pas, ich weiß es nicht. Lange tappen alle, auch der Wolkenschaufler im Dunkeln, ob sich hinter den Verbrechen ein verwirrter Geist oder doch nur eine habgierige Bande verbirgt. Als ein kleines Mädchen entführt wird, muss Adamsberg seine Gedanken fokussieren, falsche Hinweise und verstörende Fährten verwerfen und alle ermittelnden Beamten in die richtige Spur lenken.
Für wen?
In diesem Krimi gibt's eine stattliche Anzahl von Todesopfern. Doch wer blutiges Gemetzel, Horror oder nervenzerfetzenden Thrill sucht, ist hier falsch. Die Ermittlungen laufen ganz und gar im Stil von Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg. Von außen betrachtet ein wenig behäbig, so dass es auch seinen KollegInnen oft zu langsam geht. Doch sie wissen, dass sie sich auf seinen messerscharfen Verstand und seine Gabe, hinter die Dinge zu blicken, verlassen können. Und selbst wenn jenseits des Grabes ihr erster Adamsberg sein sollte, werden sie sich rasch an seine unkonventionelle Herangehensweise und seine irritierenden Gedankengänge gewöhnen.
Die Autorin.
Fred Vargas ist unumstritten die bedeutendste französische Krimi-Autorin. Sie ist ausgebildete Archäologin und studierte Historikerin. Beides schlägt sich in ihren Romanen deutlich nieder. Bereits 11 Fälle hat sie Jean-Baptiste Adamsberg lösen lassen und auch die früheren Bücher um Kommissar Kehlweiler und die 3 Evangelisten versprechen beste Krimi-Unterhaltung. Alle Adamsberg-Fälle kann man unabhängig voneinander lesen und ich empfehle jeden einzelnen. Die ersten 6 Fälle sind aktuell in ansprechenden Taschenbuch-Neuausgaben lieferbar. Zum Preis von 26 Euro können Sie den aktuellen Roman Jenseits des Grabes in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.